Willkommen an den Bildschirmen zu Hause. Ganz kurz organisatorisch, ich hatte es Ihnen bereits angekündigt, wir strukturieren unsere Übungsgruppen ein bisschen um. Wir werden ab diesem Freitag drei Übungsgruppen haben in der Zeit von 11.45 Uhr bis 13.15 Uhr. Das sind die zwei existierenden Übungsgruppen in M627 und H306. Und dann gibt es eine dritte Übungsgruppe in P712. Und in diese Gruppe bitte ich alle zu gehen, die bisher in dem späten Zeitslot waren, also um 13.30 Uhr. Diese Gruppe wird aufgelöst. Und alle die, die nicht offiziell irgendwo anders angemeldet gewesen sind, bitte in diese Gruppe. Und damit sollten wir erreichen, dass wir ungefähr drei gleich starke Gruppen haben. Uns ist es wichtig, Sie sehen, dass wir uns hier mit sehr abstrakten Inhalten beschäftigen. Deswegen ist Diskussion wichtig. Und dazu müssen wir gucken, dass die Gruppen einfach nicht zu groß werden. Dann darf ich wie immer mit einer kleinen Wiederholung von dem beginnen, was wir letzte Woche besprochen hatten. Und das war zunächst das Kapitel 4 mit dem schönen Titel Operatoren, observable Eigenwerte und Eigenfunktionen. Und daraus nochmal ganz kurz zusammengefasst, quantenmechanische Operatoren, als O mit Dach bezeichnet, setzt man in diese Eigenwertgleichung ein und sucht jetzt Funktionen Psi n, die diese Eigenwertgleichung erfüllen. Also Operator auf eine Funktion Psi n soll ergeben Eigenwert Psi n. Im Allgemeinen hat diese Gleichung hier unendlich viele Lösungen, also unendlich viele unterschiedliche Funktionen Psi n, die jeweils ihren eigenen Eigenwert a n haben, sodass diese Gleichung erfüllt ist. Eine ganz berühmte Gleichung, die Sie schon kennengelernt haben, die dieser Art hier entspricht, ist die Schrödinger-Gleichung, hier in der Kompaktform geschrieben, nämlich Hamilton-Operator auf Eigenfunktion gibt Energieeigenwert auf Eigenfunktion. Und da sehen Sie schon, der Hamilton-Operator ist der Operator, der Ihnen als Eigenwert den Energieeigenwert liefert. Sie könnten genauso gut den Impulsoperator verwenden, dann würden hier die Impulseigenwerte stehen. Sie könnten den Drehimpulsoperator nehmen, dann würden da die Drehimpulseigenwerte stehen und so weiter. Wenn Sie eine solche Eigenwertgleichung gelöst haben, dann haben Sie einen Satz von Eigenfunktionen Psi n, das sind unendlich viele unterschiedliche Funktionen, zu diesem Operator. Achtung, die Psi n's für zum Beispiel den Hamilton-Operator sind andere Psi n's als zum Beispiel für den Impulsoperator. Wenn Sie aber einen solchen Satz von Psi n's haben, ganz egal zu welchem Operator, dann gelten für die Psi n's Eigenschaften und die sind wichtig. Die erste Eigenschaft ist, dass diese Funktionen orthonormiert sind. Das bedeutet, dass das Integral von minus unendlich bis plus unendlich über das komplex konjugierte von Psi i mal Psi j, wobei Psi i und Psi j eben aus diesem Satz von Eigenfunktionen Psi n sind, dass dieses Integral entweder 1 ist, wenn i gleich j ist, oder 0, wenn i ungleich j ist. Diese 1 für i gleich j heißt, die Funktionen sind normiert und die 0 für i ungleich j heißt, sie sind orthogonal und zusammen nennt man das orthonormiert. Wenn Sie zu faul sind, immer dieses Integral zu schreiben, was in Zukunft noch sehr, sehr oft auftauchen wird, empfehle ich Ihnen die Bra- und Ket-Schreibweise, die ist hier gezeigt. Das ist einfach nur eine Abkürzung. Der vordere Teil nennt sich Bra, der hintere Teil nennt sich Ket und übersetzt heißt das Ganze eben dieses Integral. Nehmen wir an, Sie haben eine Wellenfunktion Psi von x. Achtung, wichtiger Hinweis. Nehmen wir an, Sie haben eine Funktion Psi von x, die keine Eigenfunktion Psi n ist, aus Ihrem Satz der unendlich vielen Psi n's. Dann wissen Sie, dass die Psi n's ein vollständiges System bilden, was bedeutet, Sie können jede beliebige Wellenfunktion Psi von x als gewichtete Superposition der Psi n's ausdrücken. Das werden wir gleich noch hoch und runter nudeln und ständig brauchen. Jetzt kommt Kapitel 5. Da sind 5 Postulate drin, die Ihnen erklären, wie Sie mit quantenmechanischen Wellenfunktionen umgehen können, um Ergebnisse für Experimente vorherzusagen. Zunächst mal ist durch eine Wellenfunktion Psi, zum Beispiel diese hier, diese Wellenfunktion Psi, die, Achtung, nicht unbedingt eine Eigenfunktion Psi n sein muss. Also diese Wellenfunktion Psi hier, das steht hier unten, ist im Allgemeinen keine Eigenfunktion zu dem Operator, für den Sie sich gerade interessieren. Aber diese Wellenfunktion Psi enthält alle Informationen, die Sie über Ihr System brauchen. Und eine einfache und wichtige Deutung ist die sogenannte Aufenthaltswahrscheinlichkeit. Wir hatten uns angeguckt, irgendwelche Elektronen fliegen durch einen Doppelspalt und prallen dann auf den Schirm. Oder ich hatte es versucht, Sie zu motivieren, Sie haben irgendein Molekül und wollen wissen, wo dessen Elektronen sind. Das finden Sie über die Aufenthaltswahrscheinlichkeit raus. Und Sie sehen, dass die Aufenthaltswahrscheinlichkeit in einem Intervall dx mit dem Zentrum x0 zum Zeitpunkt t0 proportional ist zum Betragsquadrat der Wellenfunktion an diesem Ort und zu dieser Zeit. Und mit anderen Worten, wenn Sie die Wellenfunktion haben, machen Sie das Betragsquadrat davon und dann kriegen Sie ein Gespür dafür, wo sich das Teilchen, was Sie mit dieser Wellenfunktion beschreiben, gerade aufhält. Es handelt sich dabei um Wahrscheinlichkeiten. Sie wissen, das Teilchen ist kein Teilchen mehr. Ja? Sie können also nicht sagen, das Teilchen ist dort, sondern Sie können nur sagen, wenn ich versuche zu messen, wo das Teilchen ist, werde ich mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit herausfinden, dass das Teilchen an diesem Ort ist oder an diesem Ort oder an jedem Ort. Das ist genau dieses Doppelspaltexperiment. Sie stellen Schirmen und müssen überlegen, wo erwarte ich das Teilchen, und Sie erwarten es an den Beugungsmaxima, aber Sie wissen von vornherein erstmal nicht, wo es auftauchen wird. Das ist Postulat 1. Aus diesem Postulat 1 folgt gleich automatisch nochmal die Bedingung, dass die Wellenfunktionen normiert sind, dass also Psi i oder Bra Psi i Ket Psi j für i gleich j 1 ist, weil Sie, wenn Sie das hier integrieren, eine Wahrscheinlichkeit, eine Gesamtwahrscheinlichkeit von 1 bekommen müssen. Irgendwo muss Ihr Teilchen sein. Postulat 2 ist, es gibt das Korrespondenzprinzip. Zu jeder Observablen, die Sie klassisch messen können, gibt es einen quantenmechanischen Operator. Und ich hatte Ihnen eine ganze Liste aufgeschrieben und ich war zu faul, diese Liste jetzt nochmal hier aufzuschreiben. Die haben Sie in Ihren Unterlagen. Dort steht drin, wie sich wichtige Operatoren schreiben lassen. Postulat 3 ist, wenn Sie eine Messung durchführen von einer Observablen, zum Beispiel Energie, dann liefert die Messung einen der möglichen Eigenwerte. Wir wissen im Allgemeinen nicht welchen, aber es kann nur einer der Eigenwerte sein. Das heißt zum Beispiel, wenn Sie die Energie messen, können Sie nur irgendeinen dieser EN-Werte messen. Das ist mit anderen Worten ausgedrückt, dass die Energie gequantelt ist. Das Gleiche gilt für den Impuls. Sie können zum Beispiel den Impuls eines Teilchens messen und Sie bekommen dann als Ergebnis irgendeinen der Eigenwerte zum Impulsoperator. Und deswegen können Sie sich vorstellen, dass es interessant sein könnte, die Eigenwerte des Impulsoperators auszurechnen. Und jetzt ist aber die Frage, und das ist dann Postulat 4, damit würde ich gleich weitermachen, wenn ich Ihnen sage, die Messung liefert einen der Eigenwerte, ist es natürlich noch eine relativ uncharmante Prognose, weil es unendlich viele Eigenwerte gibt. Das heißt, wir wissen ein bisschen was über das voraussichtliche Ergebnis, aber noch nicht besonders viel. Deswegen werden wir uns in Postulat 4 damit beschäftigen, welchen der Eigenwerte man denn misst. Und das würde ich auch gleich machen, würde aber gerne Ihnen die Gelegenheit vorher noch geben, zu dem, was wir besprochen hatten, Fragen zu stellen. Haben Sie welche? Okay, das sieht nicht so aus. Dann scheint alles glasklar zu sein. Dann kommen wir zum Postulat 4. Ich schreibe dazu erstmal ein bisschen Text auf. Wird in einem System, und dieses System ist im Zustand, also wird in einem System im Zustand, und der Zustand ist durch eine Wellenfunktion beschrieben, Psi von x und t. Entschuldigung, ich bin nicht ganz zufrieden mit meinem Satz. Ich fand es immer furchtbar, wenn man irgendwas aufgeschrieben hat und dann hat sich irgendjemand dann überlegt, ah, wir schreiben es doch ganz anders, aber in diese Situation bringe ich Sie jetzt. Wir wollen natürlich es so gut wie möglich machen. lassen Sie mich einfach aufschreiben, wir betrachten ein System im Zustand Psi von x und t. Betrachte System im Zustand Psi von x und t. Und jetzt neuer Satz. Wird der Wert der Observable A in vielen identisch erstellten Systemen gemessen, ist der Erwartungswert A in spitzen Klammern für Erwartungswert. Und jetzt steht hier eine mathematische Formel, die ist Integral von minus unendlich bis plus unendlich Psi Stern von x und t, Operator A, Psi von x und t dx, geteilt durch Integral von minus unendlich bis plus unendlich, Psi Stern von x und t, Psi von x und t dx. Oder Sie können das Ganze auch in der Bra- und Ketch-Schreibweise schreiben, ein bisschen kürzer, dann haben Sie hier Psi A Psi geteilt durch Psi Psi. Und Sie wissen schon, welches Ergebnis der Nenner liefert. Aufgrund der Orthonormiertheit der Wellenfunktion Psi ist der Nenner jeweils 1. Und ein fieser Trick in Klausuraufgaben ist, Ihnen eine Wellenfunktion zu geben, die nicht normiert ist. Dann müssten Sie die erst normieren, aber das ist nur Rechenarbeit. So, dann versuche ich mit Ihnen diesen Satz zu deuten. Ich hatte Ihnen schon gesagt, man kann das System ein bisschen mit Würfeln vergleichen. Wenn Sie würfeln, dann wissen Sie schon, Sie werden nicht eine 2,34 würfeln, sondern Sie werden eine 2 oder eine 3 oder eine 1 oder eine 6 oder was auch immer würfeln. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6 entspricht sowas wie den Eigenwerten. Beim Würfeln messen Sie nur ganz bestimmte diskrete Werte. Wenn Sie 1000 Würfel nehmen, mit jedem einmal würfeln, dann wissen Sie, mit jedem einzelnen Würfel werden Sie 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 würfeln. Wenn Sie aber mit ordentlichen Würfeln arbeiten, dann würden Sie erwarten, dass Sie im Mittel eine 3,5 würfeln. Und genau das ist dieser Erwartungswert, dieses A in spitzen Klammern. Und für eine quantenmechanische Messung, jetzt kommt der Transfer, wenn Sie viele identisch erstellte Systeme haben, die durch die Wellenfunktion Psi charakterisiert sind, dann werden Sie in jeder einzelnen Messung der Observablen A nur Eigenwerte zum Operator A messen und im Mittel, also für den Erwartungswert, einen Wert messen, den Sie so ausrechnen können. Und der Grund, warum ich vorhin nochmal versucht habe, meinen Satz da neu zu formulieren, ist die kleine Komplikation im Gegensatz zu den Würfeln. Wir brauchen viele identisch erstellte Systeme. Beim Würfel hätten Sie gesagt, es macht keinen Unterschied, ob ich mit 1 Million Würfel jeweils einmal würfle oder ob ich einen einzigen Würfel mir gekauft habe, den ich 1 Million Mal würfle. In der Quantenmechanik ist es anders. Dort würden Sie sagen, in grober Analogie, wenn Sie mit Ihrem quantenmechanischen System einmal würfeln, zum Beispiel eine 4, dann würfeln Sie mit diesem System in Zukunft immer eine 4. Und das ist natürlich nicht so attraktiv dann. Deswegen nutzen wir viele identisch erstellte Systeme. Danke.
Was bedeutet das IA1? Das Wort nochmal?
Ah, Entschuldigung, das ist einfach. Dieses Rote, steht, da steht im Allgemein ist das 1. Also IA ist im Allgemein, ist das 1. Weil wenn Sie mit ordentlich normierten Wellenfunktionen arbeiten, gibt Integral Psi Stern Psi gerade eine 1. Gut, jetzt müssten wir natürlich irgendwie wissen, wie rechne ich dieses Integral hier aus? Und dieses Integral kann man lösen nach einer kleinen Fallunterscheidung. Und diese Fallunterscheidung machen wir jetzt. Wir haben einen Fall A und einen Fall B. Die erste Frage, die wir uns stellen müssen, wir wollen eine Observable A messen. Dazu gehört ein Operator A. Das System befindet sich im Zustand Psi. Die erste Frage, die wir wissen müssen, oder deren Antwort wir kennen müssen, ist diese Wellenfunktion Psi eine Eigenfunktion zu diesem Operator A? Wenn dieses Psi eine Eigenfunktion zu A ist, ist alles ganz einfach. Und dann gibt es halt noch den Fall, dass Psi keine Eigenfunktion zu A ist. Sie erwarten zu Recht didaktische Brillanz von dieser Vorlesung, deswegen können Sie sich vorstellen, dass wir mit dem einfachen Fall anfangen. Das heißt, auf die Frage, ist Psi Eigenfunktion zu A, gibt es zwei mögliche Antworten und die erste Antwort A ist ja. Und wenn Sie ein bisschen redseliger sein wollen und nicht nur Ja oder Nein sagen wollen, könnten Sie sagen, das gilt, dass A auf Psi A Psi ist. Das ist genau die Definition, dass Psi eine Eigenfunktion zu A ist. So. Und in diesem Fall können Sie dieses Integral im Kopf lösen. Ich überzeuge Sie. In diesem Fall gilt, dass A, wir sagen jetzt, die Wellenfunktionen sind normiert, das heißt, wir lassen die Nenner jeweils weg. Das heißt, wir haben A ist das Integral von minus unendlich bis plus unendlich, Psi Stern von x und t, A Psi von x und t dx. Ja, das ist einfach abgeschrieben, unter der Voraussetzung, dass hier unten 1 ist. Und jetzt wissen Sie, was A auf Psi von x und t ergibt. A auf Psi von x und t ergibt, weil Psi eine Eigenfunktion ist, A mal Psi. Das ist A Psi. Das heißt, wir können das umschreiben als Integral von minus unendlich bis plus unendlich, Psi Stern von x und t, a Psi von x und t dx. Für quantenmechanische Operatoren, hatten wir in unserem Kapitel 4 gesehen, ist a eine reelle Zahl. Diese reelle Zahl können Sie aus dem Integral rausziehen. Das heißt, das ist a mal Integral von minus unendlich bis plus unendlich, Psi Stern von x und t, Psi von x und t dx. Dieses Integral, wissen Sie, was das ist? Es handelt sich nämlich hier um eine normierte Wellenfunktion. Das heißt, das Integral Psi Stern Psi ist gerade eine 1. Das heißt, das Ergebnis ist a. Und das ist jetzt ein ganz wunderbarer Fall. Wenn Ihr System im Zustand Psi ist, Sie interessieren sich für die Observable A und Psi ist Eigenfunktion zum zugehörigen Operator A, dann messen Sie im Mittel den Eigenwert und ich sage Ihnen an dieser Stelle sogar noch mehr, Sie messen in jeder Messung genau diesen Eigenwert A. Das ist so wichtig, dass ich es nochmal sage. Wenn Sie ein System im Zustand Psi von x und t haben und Psi von x und t ist eine Eigenfunktion zum Operator a, dann wissen Sie, dass Ihre Messung den Eigenwert ergibt. Großartig. Ja, bitte?
Ja.
Können Sie es gerade nochmal sagen, bitte?
Eine Eigenfunktion und unterschiedliche Operatoren agieren.
Wenn Sie unterschiedliche Operatoren, meinen Sie nacheinander anwenden?
Nacheinander anwenden.
Ja. Also die Frage, die jetzt an dieser Stelle nicht wenig Komplexes ist, was passiert, wenn Sie nicht nur den Wert der Observablen a messen wollen, sondern Sie wollen zuerst den Wert der Observablen a messen und danach noch den Wert der Observablen b. Also Sie wollen zum Beispiel zuerst den Impuls und dann den Ort des Teilchens messen. Dann wird die Sache so kompliziert, dass ich die Antwort darauf gerne noch ein bisschen verschieben würde. Wir machen das, aber vielleicht noch nicht an dieser Stelle. Ich habe nämlich erstmal noch eine andere Komplikation für Sie. Das lesen Sie sofort an diesem A hier ab. Wir müssen nämlich noch den Fall lösen, was passiert, wenn Psi keine Eigenfunktion zu A ist. Das wäre dann der Fall B. Nein. Psi ist keine Eigenfunktion zum Operator A. So, wie verkaufe ich Ihnen das? Also nein, Psi von x und t ist keine Eigenfunktion zum Operator A. Es gibt einen kleinen Lichtblick, und der ist, obwohl Psi von x und t keine Eigenfunktion zum Operator A ist, haben Sie die Möglichkeit, Psi von x und t als Superposition von Eigenfunktionen auszudrücken. Ich zeige Ihnen nochmal die entsprechende Stelle an der Tafel. Da die Eigenfunktionen ein vollständiges System bilden, können wir unsere Wellenfunktion Psi als eine unendliche Summe von Eigenfunktionen ausdrücken, die wir unterschiedlich gewichten. Und genau das müssen wir tun. Und dann kommen wir wieder deutlich einfacher zum Ziel. Aber Psi von x und t kann ausgedrückt werden als die Summe über die bn, und ich nenne jetzt mal die Eigenfunktion phi n von x und t. Wobei gilt, dass die phi n Eigenfunktionen sind. Also a auf phi n gibt a n mal phi n. Ich gebe Ihnen einfach mal ein Beispiel. Das Beispiel hat eine Frage noch viel besser. Also die phi n's, es gibt unendlich viele phi n's, phi 1, phi 2, phi 3, phi 4 und so weiter. Und das sind alles Eigenfunktionen zum Operator a. Und Ihre Wellenfunktion psi, die keine Eigenfunktion ist, können Sie jetzt ausdrücken als zum Beispiel, ich nehme 3 Viertel mal phi 1 minus 0,7 mal phi 2, 37 mal phi 49 und so weiter. Ja, bitte?
Also Phi muss jetzt nichts mit Psi zu tun haben, es muss nur eine Eigenfunktion zu dem Operator sein.
Genau, also man kommt sozusagen von zwei verschiedenen Seiten. Wir haben unser System, zum Beispiel unser Molekül. Das beschreiben wir mit einer Wellenfunktion Psi von x und t. Damit ist der Zustand dieses Systems eindeutig angegeben, hat die Wellenfunktion Psi von x und t. Jetzt möchte ich von diesem Molekül irgendwas wissen. Ich möchte zum Beispiel wissen, welchen Impuls haben die Elektronen in diesem Molekül. Dann nehme ich den Impulsoperator. Für den Impulsoperator stelle ich die Eigenwertgleichung auf. Zum Beispiel könnte das hier der Impulsoperator sein, A. Und dann suche ich alle möglichen Eigenfunktionen phi n zu diesem Impulsoperator und ich bekomme alle möglichen Eigenwerte zum Impulsoperator. Jetzt weiß ich, ganz unabhängig davon, welche Wellenfunktion Psi von x und t, welche mein Molekül beschreibt, was da immer noch irgendwo in der Ecke liegt, ich weiß, für den Impuls messe ich einen der Eigenwerte an. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Aber es gibt halt unendlich viele verschiedene ans. Ja? Aber auf jeden Fall muss es eins von diesen ans sein. Zu diesen ans gehören phi ans. Und ich nutze jetzt die Vollständigkeit, dass ich sage, meine Wellenfunktion Psi, die mein Molekül beschreibt, die kann ich jetzt ausdrücken durch eine Summe der phi ans. Das ist eigentlich erstmal an dieser Stelle nur ein mathematischer Trick, der aber für uns wichtig sein wird natürlich. Beantwortet es Ihre Frage ungefähr? Okay. Gibt es noch mehr Fragen vielleicht sogar? Ich wollte Ihnen gerade noch mal ein Beispiel für diese Summe geben. Dieses Beispiel ist nicht wirklich wahnsinnig clever, aber ich schreibe es trotzdem mal auf. Es könnte zum Beispiel sein, dass meine Funktion Psi von x und t sowas ist wie 1 durch Wurzel 2 phi 1 von x und t plus 1 durch Wurzel 2 phi 2 von x und t. Dann würde man das als sogenannten Überlagerungszustand bezeichnen. Aber Sie sehen schon, ja, dieses Beispiel ist eines der aller einfachsten. Im Allgemeinen haben Sie hier unendlich viele Summanden mit Bns, die die Psi von x und t bilden. Entschuldigung, ich will Ihnen da jetzt nicht zu nahe treten, aber sehen Sie, dass in diesem Beispiel der Parameter b1 1 durch Wurzel 2 und der Parameter b2 auch 1 durch Wurzel 2 ist. Ja? Okay. Gut. Jetzt muss ich, glaube ich, die Tafel wischen. Gut, Sie haben bitte im Hinterkopf das Psi und Phi n, die sind normiert. Das heißt, dass ich eine 1 bekomme, wenn ich das Integral von Psi Stern Psi dx bilde, weil Psi normiert ist. Mit anderen Worten, ich kann auch ein anderes Integral bilden, nämlich das Integral über, Klammer auf, die Summe über alle m, bm, phi m, wobei sowohl das b als auch das phi komplex konjugiert ist, Klammer zu, mal, Klammer auf, Summe über alle n, bn, phi n, Klammer zu, dx. Was ist da passiert? Ich habe für Psi die Definition von hier oben eingesetzt. Oder anders gesagt, Psi drücke ich aus als Superposition der phi n. Das steht hier auf der rechten Seite. Und das Psi Stern drücke ich auch aus durch so eine Summe. Deswegen, da die Bs im Allgemeinen komplex sind, muss ich sowohl die Eigenfunktion als auch den Parameter hier komplex konjugiert aufschreiben. Kann diesen Schritt jeder nachvollziehen? Oder kann jemand ihn nicht nachvollziehen und traut sich, sich zu melden? Ja, sehr schön. Können Sie sagen, warum Sie es nicht nachvollziehen können? Oder muss ich einfach probieren, das nochmal zu erzählen? Okay. Sie müssen mir im Wesentlichen glauben, dass Eigenfunktionen phi n ein vollständiges System bilden. Das heißt, Sie können Ihre Wellenfunktion psi ausdrücken als diese Summe. Das müssen Sie mir glauben. Das ist eine Eigenschaft von Eigenfunktionen zu quantenmechanischen Operatoren. Wenn Sie das glauben, dann sehen Sie hier auf der nächsten Tafel eigentlich nur noch eingesetzt. Psi-Stern-Psi-Integral gibt eine 1, weil die Psis normiert sind. Jetzt setzt sich für dieses Psi hier diese Definition ein. Summe bn phi n. Das steht hier. Summe bn phi n. Dann müssen Sie noch für dieses Psi-Stern was einsetzen. Und dafür kriegen Sie dann die bm-Stern phi m-Stern und die Summe drüber. Vielleicht kann jemand helfen und eine gezielte Frage stellen. Ja? Ja. Ist ein Mathematiker im Nebenfach hier? Also wir würden das alles ziemlich lax handhaben. Ja? Ja, also das wäre von minus unendlich bis plus unendlich, das stimmt. Ja. Es würde Sie überraschen, wenn da plötzlich stehen würde von minus 2 bis plus 5. Ja. Aber, ja, gut. So, jetzt muss man sich hierüber ein bisschen Gedanken machen. Im einfachsten Fall, also nehmen wir mal an, diese Summe hier über m und die Summe über n würde nur aus zwei Summanden bestehen. Da würde dann sowas stehen wie hier Summand a plus Summand b und in dieser Klammer hier wäre Summand c plus Summand d. Ja? Jetzt müssten Sie noch mal kurz überlegen, was ist a plus b mal c plus d? Die Regel ist, Sie nehmen den ersten Summanden aus dieser Klammer, multiplizieren mit dem ersten Summanden aus dieser Klammer, dann nehmen Sie den zweiten Summanden aus dieser Klammer, multiplizieren mit dem ersten Summanden aus dieser Klammer, dann nehmen Sie den ersten Summanden von hier mit dem zweiten von da und so weiter. Ja? Sie sind dabei. Jetzt ist es halt so, dass wir nicht nur zwei Summanden stehen, sondern unendlich viele. Was natürlich den Ausdruck ein bisschen länglich macht. Aber man kann ein bisschen drüber nachdenken und dann kürzt sich das radikal runter. Wie mache ich das? Vielleicht versuche ich erst, Ihnen zu erklären. Wenn Sie das hier ausmultiplizieren, diese beiden Klammern, steht da Integral und dann kommt Summand 1 mal Summand 1 plus Summand 1 mal Summand 2 plus Summand 1 mal Summand 3 und so weiter, plus Summand 2 mal Summand 1. Da steht also ein Integral von einer ganz, ganz, ganz langen Summe. Das können Sie auch schreiben als Integral aus dem ersten Summanden plus Integral aus dem zweiten Summanden plus Integral aus dem dritten Summanden und so weiter. Das können Sie machen. Wir nehmen mal ein Beispiel für den ersten Summanden, ersten Summanden. Da würde dann hier stehen, B1 Stern, Phi1 Stern mal B1 mal Phi1. Okay? Das heißt, da würde B1 und B1 Stern sind einfach Zahlen, die können Sie irgendwie vor das Integral rausziehen. Da steht dann, wenn Sie jetzt reden, suggerieren Sie, dass Sie es können, aber ich bin mir ziemlich sicher, Sie haben es noch nicht erkannt. Ich würde Ihnen empfehlen, dazu zu hören. Ich probiere es nochmal. Erster Summand mal erster Summand. Steht hier ein Phi1 Stern, Phi1. Mit irgendwelchen Vorfaktoren B1 und B1 Stern. Integral drüber, prima. Dann haben Sie aber auch Beiträge, da steht sowas wie B1 Stern Phi1 Stern mal B2 Phi2. Das bedeutet, Sie haben Integrale über irgendwas Phi1 Stern Phi2. Und Sie wissen, was diese Integrale geben, die geben 0. Steht es noch irgendwo? Das ist diese Orthonormiertheit. Ja? Wenn Sie Integral von Eigenfunktion 1 mal Eigenfunktion 2 nehmen, kommt da 0 raus. Das heißt, von dieser unendlichen Summe bleibt nur ein kleiner Rest übrig. Der ist immer noch unendlich lang, aber er ist viel, viel kleiner. Nämlich nur diejenigen Produkte von Summanden, bei denen Sie Phi1 mit Phi1, Phi2 mit Phi2, Phi3 mit Phi3 und so weiter verheiraten. Wenn Sie versuchen, Phi1 und Phi27 miteinander zu verheiraten, kommt 0 raus. Und das kann man jetzt dann viel kürzer schreiben. Das gibt Summe über M BM Stern BM Integral von minus unendlich bis plus unendlich Phi M Stern Phi M dx. Können Sie dazu was fragen? Ja, also die Idee war, Sie multiplizieren diese beiden Klammern aus und es geben nur die Produkte was, bei denen Phi1 hier und Phi1 da oder Phi2 hier und Phi2 da steht. Und im Allgemeinen sage ich also Phi m und Phi m. Und deswegen gibt es jetzt nur noch eine Summe, wo die m's auftauchen. Hätte ich unterschiedliche m und n's, dann ergibt sich immer 0. Deswegen tauchen hier nur noch m's auf. Die bm Stern und bn ziehe ich vor das Integral, die stehen hier. Und die Summe ziehe ich auch vor das Integral und dann bleibt das stehen. Und was dieses Integral hier gibt, wissen Sie, das gibt 1. Das heißt, als Ergebnis kommt die Summe über m bm Betragsquadrat raus. Und das ist vor Anfang der Rechnung, das ist 1. So, und das war jetzt ein kleiner Einschub, der Ihnen sagen soll. Sie können jede beliebige Wellenfunktion Psi ausdrücken als Superposition der Phi n's mit der Bedingung, dass dass die Summe über die Betragsquadrate der Bn 1 ergibt. Jetzt habe ich ja Ihnen ein Beispiel gegeben. Ich habe Ihnen gesagt, ich drücke Psi von x und t aus als 1 durch Wurzel 2 Phi 1 plus 1 durch Wurzel 2 Phi 2. Das heißt, B1 ist 1 durch Wurzel 2, B2 ist 1 durch Wurzel 2, die B3, B4, B5 und so weiter bis B unendlich sind alle 0. Da steht nichts mehr. Und die Bedingung für ordentlich normierte Funktionen ist, dass die Summe über die Betragsquadrate der Bs 1 ergibt. Und das können wir kurz überprüfen in diesem Beispiel. Ich nehme das Betragsquadrat von B1, das ist 1 durch Wurzel 2 zum Quadrat, das ist also 1/2, plus das Betragsquadrat von B2, das ist auch 1/2, sodass 1/2 plus 1/2 1 ergibt. Das heißt, die Bedingung, dass die Summe m über das Betragsquadrat der BMs 1 ergibt, ist in diesem Beispiel erfüllt. Und das muss so sein, weil die Phis normiert sind und Psi normiert ist. Wir machen 5 Minuten Pause. Lassen Sie mich zusammenfassen. Wir haben ein System im Zustand Psi. Davon haben wir viele identische Kopien und wir wollen wissen, was messen wir denn im Mittel für die Observable A? Das ist der sogenannte Erwartungswert. Der Erwartungswert berechnet sich so. Dieses Integral können Sie leicht lösen, wenn Psi eine Eigenfunktion zur A ist. Das stand hier unter A. Dann ist nämlich gerade der Erwartungswert der zugehörige Eigenwert und Sie messen in jedem dieser identisch erstellten Systeme immer den Wert A. Schwieriger ist der Fall, wenn Ihre Funktion Psi keine Eigenfunktion zu diesem Operator ist. dann müssen Sie dieses Psi ausdrücken als Superposition der Phi Ns. Und mit diesen BNs. Und ich hatte gerade in einer kleinen Nebenrechnung Ihnen gezeigt, dass gegeben sein muss, dass die Summe über die Betragsquadrate der BMs 1 ergibt. Das ist das Ende dieser kleinen Nebenrechnung und wir kommen jetzt zurück zu der Frage, was ist denn der Erwartungswert? Und dazu schreibe ich Ihnen zunächst nochmal die Definition auf. Der Erwartungswert A ist gegeben als Integral von minus unendlich bis plus unendlich Psi Stern A Psi dx. Jetzt können wir nicht, wie im ersten Fall der Fallunterscheidung, ausrechnen, was A auf Psi ergibt. Weil A auf Psi oder weil Psi keine Eigenfunktion ist, das heißt, es geht nicht mehr so elegant, dass Sie sagen, Operator auf Wellenfunktion ist irgendeine Zahl mal Wellenfunktion. Deswegen müssen wir jetzt das Psi erst ausdrücken durch die Linearkombination der Phi Ns. Das schreibe ich eben auf. Das heißt, dieses schreibe ich jetzt um als Integral über, Klammer auf, Summe über die Ms, Bm Stern, Phi M Stern, Klammer zu, Operator A, Klammer auf, Summe über die N, Bn Phi N, Klammer zu, dx. Da ist nichts anderes passiert als eingesetzt, dass die Psis ausgedrückt werden durch diese Linearkombination. Das ist deswegen so unglaublich hilfreich, weil Sie jetzt ausrechnen können, was gibt denn dieser Operator A auf den ersten Summanden, was gibt der Operator A auf den zweiten Summanden und so weiter. Und das kann man direkt hinschreiben. Ich fange wieder von vorne an. Das gibt also Integral über, Klammer auf, Summe über die M, Bm Stern, Phi M Stern, Klammer zu, Klammer auf, Summe über die N. Ja, und was gibt denn Operator A auf Phi 1? Na, das gibt gerade Eigenwert A1 mal Phi 1. Ich ziehe gerade nochmal die Tafel hoch. Wir wenden jetzt an, dass wir wissen, dass Operator A auf Phi N A N mal Phi N gibt. Deswegen haben wir die Phi Ns ja ausgesucht, weil das Eigenfunktionen sind. Das heißt, das gibt Summe über die N. Dann nehmen wir das Bn noch mit. Bn, An, Phi N. Klammer zu, dx. Also was wir hier nicht wissen konnten, nämlich was der Operator A auf Psi ergibt, weil Psi keine Eigenfunktion ist, konnten wir hier locker umspielen, weil wir Psi ausgedrückt haben durch eine Summe der Phi Ns und für jedes einzelne Phi N wissen wir, wie der Eigenwert zu A aussieht. So. Jetzt spielen wir genau den gleichen Trick, den wir schon zwei Zeilen oben dran gespielt haben. Wir multiplizieren diese beiden Klammern aus und es liefern nur diejenigen Beiträge, was ungleich 0, bei dem m und n gleich ist. Wenn Sie das Integral über irgendwas von phi m mit phi n für m ungleich n ausrechnen, dann kommt eben 0 raus. Das heißt, ich kann das umschreiben als Summe über m, bm Stern, bm. Das an ziehe ich auch nach vorne, das wird dann zu einem am. Und dann habe ich hier noch ein Integral von minus unendlich bis plus unendlich über phi m Stern, phi m dx. Was dieses Integral ist, wissen Sie, das gibt nämlich gerade eine 1, sodass dann noch übrig bleibt, Summe über m Betragsquadrat von bm am. Und jetzt können Sie vielleicht erahnen, wie hilfreich diese Superposition, dieser Superpositionsansatz war, wenn Sie wissen wollen, was ist der Erwartungswert A zu Psi, drücken Sie Psi aus als Linearkombination und bekommen dann hier geliefert, was der Erwartungswert ist. Ich mache Ihnen ein einfaches Beispiel. Wir hatten eine Wellenfunktion Psi im Überlagerungszustand. Wir hatten gesagt, die ergibt sich als 1 durch Wurzel 2 Phi 1 plus 1 durch Wurzel 2 Phi 2. Wenn Sie jetzt den Erwartungswert zu einem Operator A ausrechnen wollen, dann ergibt sich dieser Erwartungswert zu diesem Vorfaktor ins Quadrat mal dem Eigenwert zu Phi 1 plus diesen Vorfaktor zum Quadrat mal Eigenwert von Phi 2. Also 1/2 mal A1 plus 1/2 mal A2. Wo schreibe ich das hin? Vielleicht auf diese Seite. In unserem Beispiel, ist dann der Erwartungswert von A 1/2 mal A1 plus 1/2 mal A2. Probier mal das mit weniger Mathematik in Worte zu fassen. Sie haben Ihr Molekül, das ist beschrieben durch seine Wellenfunktion. Die Wellenfunktion heißt Psi. Jetzt interessieren Sie sich für irgendeine observable Gesamtenergie. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Psi ist eine Eigenfunktion zum Energieoperator. Das wäre Fall A. Dann ist alles wunderbar einfach. Dann messen Sie in jeder Messung an diesem System den zugehörigen Energieeigenwert. Genau diesen einen. Also nehmen wir an, die Wellenfunktion Psi ist, wie es der Zufall will, die fünfte Eigenfunktion zum Energieoperator. Dann messen Sie immer den fünften Energieeigenwert. Es gibt keine andere Möglichkeit. Das heißt, im Mittel messen Sie auch gerade den Wert E5. Der zweite kompliziertere Fall ist, dass das Molekül nicht beschrieben ist durch eine Eigenfunktion zum Energieoperator. Wir nehmen den einfachsten Fall unter den schwierigen Fällen und wir sagen, dass Ihr Molekül beschrieben ist durch eine Wellenfunktion, die einen Überlagerungszustand darstellt von 1 durch Wurzel 2 mal der ersten Eigenfunktion zum Energieoperator plus 1 durch Wurzel 2 mal der zweiten Energiefunktion zum Energieoperator. Wenn Sie jetzt eine Messung durchführen, finden Sie mit 1 durch Wurzel 2 zum Quadrat, also mit 1/2 Wahrscheinlichkeit, den ersten Energieeigenwert und mit ebenso 50% Wahrscheinlichkeit den zweiten Energieeigenwert. Das heißt, wenn Sie das an identisch erstellten Systemen machen, finden Sie im Mittel gerade 1/2 mal E1 plus 1/2 mal E2. Bei jeder Einzelmessung finden Sie aber entweder E1 oder E2. Wenn Ihre Wellenfunktion aber eben eine Eigenfunktion ist, dann wäre das ja zum Beispiel gerade 1 mal Phi 1, dann würden Sie bei jeder Messung E1 finden. Und daraus ergeben sich jetzt natürlich ganz weitreichende Konsequenzen. Zum Beispiel, Sie können ein Molekül komplett beschreiben durch seine Wellenfunktion Psi. Sie wissen aber im Allgemeinen trotzdem nicht, welchen Impuls, welche Energie, welchen Ort sie erwarten, sondern sie können nur was über Wahrscheinlichkeiten sagen. Das heißt, eine Vorhersage der Messung ist exakt nicht mehr möglich, sondern sie müssen die Messung erst durchführen und dann finden sie mit gewissen Wahrscheinlichkeiten gewisse Ergebnisse. Sie können nicht sagen, was eintreten wird. Und das ist keine Frage der Messgenauigkeit, sondern das ist eine quantenmechanische Eigenschaft des Systems, dass eben die Vorhersagbarkeit einer einzelnen Messung nicht gegeben ist. Und ich hatte ja am Anfang versucht, Sie ein bisschen damit zu ködern, dass ich sagte, Sie hätten ein Problem mit freiem Willen, wenn Sie mit klassischer Physik die Vorgänge in Ihrem Hirn beschreiben würden. Das wäre ja genau so, da wäre alles genau vorhersagbar. Und aufgrund der Quantenmechanik ist das aber nicht. Weil eben ein System komplett im Zustand Psi beschrieben ist, Sie aber trotzdem nicht genau sagen können, was das Ergebnis der Messung liefert. Das ist was, was Albert Einstein überhaupt nicht gefallen hat an dieser Theorie. Da gibt es das berühmte Zitat, was Sie auf vielen Postkarten finden, in dem es eben heißt, Gott würfelt nicht. Tatsächlich könnte man diesen quantenmechanischen Ansatz so ein bisschen in diese Richtung interpretieren. Ja? Wir reden von Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, was weiß ich, der Ort des Elektrons ist nicht genau bestimmt, nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit finden Sie es hier, mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit finden Sie es da. Und dann kennen Sie natürlich das Beispiel von Schrödingers Katze, vermutlich. Die Idee, dass Sie einen quantenmechanischen Zustand eines radioaktiven Zerfalls aufsetzen und je nachdem, ob das Molekül zerfällt oder nicht, wird irgendein Gift ausgelöst und dann stecken Sie das alles in eine Kiste und beschreiben jetzt dieses System mit einer solchen Wellenfunktion und diese Wellenfunktion sagt Ihnen dann eben mit 1/2 der Wahrscheinlichkeit ist das Molekül zerfallen und die Katze tot und mit der Hälfte 1/2 oder mit der Wahrscheinlichkeit 1/2 ist die Katze noch lebendig. Dann befindet sich die Katze in so einem Überlagerungszustand. Das ist natürlich ein witziges Gedankenexperiment, was deswegen nicht funktioniert, weil die Katze kein mikroskopisches Objekt ist. Auf die Katze können Sie keine Quantenmechanik anwenden. Aber trotzdem bleibt natürlich verwirrend, dass wir keine Vorhersagbarkeit an der Messung haben. Lassen Sie mich noch einen Schritt komplizierter machen. Nehmen wir an, unsere Wellenfunktion Psi ist hierdurch gegeben. Sie messen die Energie. Jetzt dürfen Sie sich gerne aussuchen, messen wir E1 oder messen wir E2? Wir messen E2. Dafür stand die Wahrscheinlichkeit auf 50%. Sie als Universumsimitator haben sozusagen gerade entschieden. Wir haben jetzt E2 gemessen. Achtung, jetzt befindet sich das System im Zustand Phi2. Wenn Sie jetzt nochmal messen, messen Sie E2. Wenn Sie nochmal messen, messen Sie E2 und so weiter. Das heißt, durch die Messung haben Sie ins System eingegriffen. Sie hatten vorher einen Überlagerungszustand aus 1 durch Wurzel 2 Phi 1 plus 1 durch Wurzel 2 Phi 2. Jetzt messen Sie, bei dieser Messung kommt irgendwas raus, entweder das oder das. Wenn das rauskommt, ist Ihr System festgelegt auf den Zustand Phi 2. Die Gesamtwellenfunktion hat sich geändert, heißt jetzt Phi 2 und ab dann messen Sie immer den Eigenwert 2. Auch dazu gibt es ein Einstein-Zitat, dem hat es auch nicht gefallen. Das ist, glaube ich, ungefähr so wie, glauben Sie wirklich, dass der Mond nicht da ist, wenn Sie nicht hinschauen? Hier ist es so, ja? Durch das Hinschauen, durch die Messung, greifen Sie ins System ein. Und ein Beispiel dafür war, dass wenn Sie versuchen, in dem Doppelspaltexperiment zu messen, durch welchen der Spalte das Teilchen geht, dann hatten Sie vorher einen Überlagerungszustand, das Teilchen geht durch beide Spalte, Sie sahen das Beugungsbild. Wenn Sie aber messen, durch welchen Spalt das Teilchen geht, dann ändert sich die Wellenfunktion, Sie messen zum Beispiel Spalt 1, dann ist die Wellenfunktion anders und Sie kriegen ein anderes Überlagerungsbild auf dem Schirm. Und deswegen kann man bei dem Doppelspaltexperiment nicht messen, durch welchen Spalt das Teilchen geht, ohne das Beugungsbild zu zerstören, was auf dem Schirm auftaucht. Ich gebe Ihnen Vielleicht noch ein Beispiel. Noch ein Beispiel. Nehmen wir an, wenn wir haben einen Operator A und zu diesem Operator A gibt es eine Eigenfunktion Phi1 und den Eigenwert A1 Phi1 oder Eigenwert A1. Wenn wir den Operator A auf Phi2 anwenden, soll da 4a1 phi 2 rauskommen. Oder anders gesagt, der Eigenwert a2 ist 4 mal a1. Ja, das hier ist, würden Sie als a2 bezeichnen. Dann haben wir noch Operator a auf phi 3. Und das soll gerade 9a1 phi 3 sein. Und nehmen wir an, wir haben die Wellenfunktion Psi von x, die sei gegeben als 1/2 mal Phi 1 von x plus Wurzel 11/4 Phi 2 von x plus 1/4 Phi 3 von x. Die Wellenfunktion Psi ist also ein Überlagerungszustand aus den drei Eigenfunktionen Phi 1, Phi 2 und Phi 3. Die erste Frage, die man stellen muss, ist, habe ich in der Vorbereitung diese Funktion richtig normiert? Oder mit anderen Worten, ist die Summe über die BM-Quadrate gleich 1? Ist das hier erfüllt? Das muss so sein. Oder mit anderen Worten, ist 1/2 zum Quadrat plus Wurzel 11/4 zum Quadrat plus 1/4 zum Quadrat gleich 1. Das könnten Sie mal eben ausrechnen. 1/2 zum Quadrat wäre 1/4. Wurzel 11/4 zum Quadrat wären 11/16. Und 1/4 zum Quadrat wäre 1/16. Das heißt, wir haben sowas wie 11/16 plus 1/16 sind 12/16 und hier hatten wir 1/4, das sind nochmal 4/16, das sind 16/16, die Summe ist also 1. Damit wären Sie zufrieden, ja? Okay. Jetzt ist die Frage, was messen Sie denn, wenn Sie den Operator A auf diese Wellenfunktion Psi anwenden? Oder was messen Sie für die Observable A bei dieser Wellenfunktion? Sie wissen, Sie messen auf jeden Fall einen Eigenwert zum Operator A, zum Beispiel also A1 oder 4A1 oder 9A1. Eines dieser Ergebnisse werden Sie bekommen, Sie wissen aber noch nicht welches. Sie können aber vorhersagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit Sie jedes einzelne Ergebnis bekommen werden. Sie werden nämlich das Ergebnis A1 bekommen mit einer Wahrscheinlichkeit von 1/4. Mit der Wahrscheinlichkeit von 11/16 werden Sie das Ergebnis 4A1 bekommen und mit der Wahrscheinlichkeit von 1/16 werden Sie das Ergebnis 9A1 bekommen. Das heißt, im Mittel werden Sie bekommen, und jetzt müssten Sie kurz im Kopf mitrechnen, 1/16 mal 9A1 plus 11/16 4a1 plus 1/4 a1. Das wäre der Erwartungswert für die Messung der observablen a bei einem System, was sich im Zustand Psi befindet. Ja, bitte.
Eine Frage zu den Eigenfunktionen. Sind die bekannt oder sind die unbekannt?
Also Sie kennen, wenn Sie die oder wenn Sie sich für eine Observable interessieren, dann kennen Sie den Operator dazu. Und jetzt müssen Sie die Eigenwertgleichung lösen. Operator auf Eigenfunktion gibt Eigenwert mal Eigenfunktion. Diese Gleichung, das ist eine Differentialgleichung, die können Sie lösen und Sie kriegen die unendlich vielen Eigenfunktionen. Das heißt, die sind nach ein bisschen Rechenarbeit bekannt. Ich würde gerne noch ganz kurz das fünfte Postulat aufschreiben. Das ist was, was wir unsere Vorlesung, was wir nicht so häufig brauchen werden. Ich schreibe es deswegen nur ganz kurz auf. Ich werde irgendwann mal wieder darauf Bezug nehmen. Aber jetzt ist es eigentlich erstmal nur wichtig, es zu den Akten zu nehmen. Postulat 5 ist die zeitabhängige Schrödinger-Gleichung. H Psi ist I H quer D Psi von X und T nach dt. Das ist die zeitabhängige Schrödinger-Gleichung. Und auch das hat man schon aufgeschrieben, für stationäre Probleme gilt, dass Sie Psi von x und t auch schreiben können als Phi von x mal e hoch minus i e durch h quer t. Mit anderen Worten, für stationäre Probleme ist Psi von x und t eine stehende Welle, bei der die Knoten erhalten bleiben. Nämlich dann, wenn Phi von x 0 ist, ist auch Psi von x und t 0 und das Ganze oszilliert dann mit einer Frequenz, die energieabhängig ist. Und für zeitunabhängige Operatoren gilt, wenn a auf Psi von x und t oder sagen wir Psi n, dann ist a, also Operator a auf Psi n von x und t ist Eigenwert a n mal Psi n von x und t. Und wenn der Operator a zeitunabhängig ist, dann können Sie das vereinfachen zu Operator a auf Phi von x oder Phi n von x ist a n Phi n von x. Mit anderen Worten, ich will Ihnen hiermit sagen, für stationäre Probleme und zeitunabhängige Operatoren haben wir eine deutliche Vereinfachung. Wir müssen nicht immer die Wellenfunktion Psi von x und t mitschleppen, sondern es reicht uns, wenn wir unsere Operatoren anwenden auf eine reine ortsabhängige Funktion Phi n von x und wir im Hinterkopf haben, dass wir jederzeit, wenn wir das möchten, aus den Phi n's von x Psi von x und t's machen, indem wir dieses e hoch minus i e durch a quer t dran multiplizieren. Diese Vorlesung hat in diesem Augenblick einen nahezu magischen Moment erreicht. Wir würden jetzt diesen ganzen mathematischen Vorkram zur Seite schieben und mit Beispielen anfangen. Das heißt, einfache quantenmechanische Systeme, wo wir mal ein bisschen was zu rechnen, damit Sie ein bisschen Gespür dafür bekommen, was dieser ganze Kram soll. Vorher muss ich die Tafel wischen. Ja. Nochmal ganz, ganz kleiner Motivationsaufheller zwischen Reihen, ja? Zum Beispiel, diese Phi n von x sind die Orbitale, die Sie kennen. 1s, 2s, 2p und so weiter. Also es wird hochrelevant. Großer Abschnitt 2, wichtige quantenmechanische Modelle. Und ich erinnere mich noch genau daran, dass es der Andreas Zumbusch Ihnen versucht hat, in unserer Einführungsveranstaltung zu erzählen. Der hat gemeint, da kommen dann einfach Modelle dran wie der starre Rotator oder der harmonische Oszillator. Und das wirkt jetzt so, dass, als wenn es ein bisschen weit weg von der Anwendung wäre. Aber genau diese Modelle brauchen Sie, um Moleküleigenschaften zu beschreiben. Der harmonische Oszillator, das wäre sowas wie ein Pendel, das brauchen Sie, um Schwingungen von Molekülen zu beschreiben, bis sie dann irgendwann dissoziieren zum Beispiel. Oder den starren Rotator brauchen Sie, um den Drehimpuls von Elektronen in so einem Orbital auszurechnen und so weiter. Also diese Beispiele sind keineswegs esoterisch, sondern wichtig. Und ich beginne mit dem einfachsten meiner Beispiele im Kapitel 6, das freie Teilchen. Das freie Teilchen heißt, es befindet sich allein im Universum, es gibt nichts, mit dem es wechselwirken kann. Das heißt, es wirken keine Kräfte auf dieses Teilchen. Wenn Sie das umsetzen in mein Lieblingsbeispiel von dieser Teletubby-Landschaft mit den Hügeln, dann würden Sie sagen, keine Hügel. Eine einfache Ebene, das Teilchen liegt da und auf das wirkt keine Kraft oder es rollt da, da wirkt keine Kraft drauf. Das heißt, das Potenzial ist für das freie Teilchen konstant. Das Potenzial muss nicht unbedingt null sein. Ja, es macht keinen Unterschied, ob Sie Ihre Kugel auf eine ebene Platte legen, die sich in 3 Kilometer Höhe befindet, oder eine, die sich auf Meeresniveau befindet. Ja, das Potenzial muss nur konstant sein, es muss nicht null sein, weil die Kraft der Ableitung des Potenzials entspricht. Wir können allerdings den Energienullpunkt in jeder Beschreibung völlig frei wählen. Und das heißt, wir können das Potenzial beliebig verschieben. Und Sie erwarten nichts anderes von uns in dieser Vorlesung, als dass wir den Potenzialnullpunkt so wählen, dass für das freie Teilchen das Potenzial nicht nur konstant, sondern auch noch null ist. Also, freie Wahl des Energienullpunkts. Oder mit anderen Worten, das Potenzial V von x ist 0 für alle x. Wie im Folgenden immer wieder, schreibe ich zunächst die Schrödinger-Gleichung für das freie Teilchen auf. Die Schrödinger-Gleichung geht minus h quer Quadrat, h quer ist das Planck'sche Wirkungsquantum durch 2π, geteilt durch 2m, m ist die Masse des Teilchens, d Quadrat Psi von x nach dx Quadrat plus v von x Psi von x ist gleich e Psi von x. Das ist die Schrödinger-Gleichung im Allgemeinen für eine Dimension, zeitunabhängig. Und für das freie Teilchen habe ich jetzt noch den Energienullpunkt so gewählt, dass v von x gleich 0 ist. Das heißt, ich eliminiere diesen Teil hier. Das heißt, es bleibt übrig sowas wie d Quadrat Psi von x nach dx Quadrat ist gleich minus 2m durch h quer Quadrat e Psi von x, weil v von x 0 ist. Das hier ist sozusagen immer noch die Schrödinger-Gleichung, nur ein bisschen umgestellt und v von x gleich 0 gesetzt. Und es ist eine Differentialgleichung. Diese Differentialgleichung hat Lösungen. Diese Lösungen heißen Psi von x. Und diese Lösungen müssen so gemacht sein, dass wenn ich eine dieser Lösungen einsetze, diese Differentialgleichung erfüllt sein muss. Und wenn ich diese Lösungen aufschreibe, dann habe ich die Eigenfunktion zum Hamilton-Operator. Okay? Also, Lösungen dieser Differentialgleichung. Da gibt es einmal die sogenannten Psi plus von x. Die sind a plus mal e hoch plus i Wurzel 2m i durch h quer Quadrat, Wurzel ist zu Ende, x. Und Sie würden wahrscheinlich glauben, dass das die richtige Lösung ist. Wenn Sie diese Funktion zweimal nach x ableiten, dann kriegen Sie zweimal dieses i Wurzel vor die Funktion. Das heißt, i mal i gibt Ihnen Minus. Das heißt, Sie kriegen gerade minus 2m durch h quer Quadrat raus. Und das e steht auch noch da. Ja, also Sie würden glauben, dass diese Funktion Psi plus von x hier eingesetzt die Gleichung erfüllt. Wir führen eine abkürzende Schreibweise ein und sagen, all das, was da oben steht, können wir kürzer schreiben als a plus mal e hoch i kx. Es gibt noch eine zweite Klasse von Lösungen. Das sind die Psi minus von x. Die sehen dann aus wie a minus mal e hoch minus i Wurzel 2m e durch h quer Quadrat x oder kompakt geschrieben als a minus e hoch minus i kx. Und Sie sehen, das handelt sich dabei um Wellen, die sich in positive oder negative x-Richtung ausbreiten, ohne den zeitabhängigen Teil. Und es gilt, dass k gleich 2pi durch Lambda ist oder als Wurzel 2m e durch h quer Quadrat geschrieben werden kann. Wenn Sie den zeitabhängigen Teil dazu schreiben wollen, dann erinnere ich Sie daran, Erinnerung, Psi von x und t wäre dann sowas wie Psi von x mal e hoch minus i e durch h quer t oder kompakter geschrieben Psi von x gleich e hoch minus i Omega t mit e gleich h quer Omega. Also zum Beispiel Psi plus von x und t könnten Sie schreiben als a plus mal e hoch i kx mal e hoch minus i Omega t oder als a plus mal e hoch i, Klammer auf, kx minus Omega t, Klammer zu. Und jetzt soll es Ihnen bekannt vorkommen, das ist eine ebene Welle, die sich in Plus-X-Richtung ausbreitet. Wir haben sie da in dem Übungsblatt versucht zu ködern, indem wir da irgendwas mit Kühn mit Ihnen gerechnet hatten, glaube ich, um sozusagen die QM, also die Q-Mechanik da irgendwie rüberzubringen. Und das finden Sie jetzt hier fürs freie Teilchen wieder. Ja, bitte? Gucken wir mal. Ach so, ja, ich sehe schon, was Sie meinen. Das ist richtig. Ja, also da ist, hat sich ein Ist gleich reingeschmuggelt, was natürlich da nicht hingehört. Ja. Ich sage, dass e hoch minus e, e durch h quer t geschrieben werden kann als e hoch minus i Omega t. Deswegen muss hier natürlich gar nichts stehen, dann passt's. Vielen Dank. Gut, zusammengefasst an dieser Stelle kann ich also sagen, wenn ich die Schrödinger-Gleichung für ein freies Teilchen aufstelle, dann nehme ich erstmal die Schrödinger-Gleichung ganz allgemein, so wie sie hier steht, setze das Potenzial auf 0, damit ist es konstant und keine Kräfte wirken mehr auf das Teilchen, dann bekomme ich diese Differentialgleichung und dann löse ich die und Lösungen der Schrödinger-Gleichung für das freie Teilchen sind offensichtlich ebene Wellen, die sich entweder in plus x Richtung ausbreiten, wie Sie es von den klassischen Wellen her kennen, oder, das habe ich jetzt nicht mehr aufgeschrieben, für minus, für die Funktion psi minus, würde eben an dieser Stelle ein Minus hier auftauchen. Das heißt, das wäre dann eine Welle, die sich in negative x Richtung ausbreitet. Und damit haben wir die Eigenfunktion des freien Teilchens zum Hamilton-Operator bestimmt. Und wie in jeder miesen Fernsehserie würden wir jetzt praktisch mit so einem Cliffhanger aufhören und sagen, daraus können wir jetzt also die Energieeigenwerte für das freie Teilchen bestimmen. Und das aber erst wieder am Freitag um 10, glaube ich. Dankeschön.